Die Erzählung um Abraham, Sarah und Hagar wirkt auf den ersten Blick wie Familiengeschichte, bei genauerem Hinsehen offenbart sie aber ein geistliches Drama. Werden wir auf Gottes souveräne Gnade warten, oder versuchen wir, Gottes Zweck durch eigene Anstrengung zu erzwingen? Diese Spannung zwischen Verheißung und menschlichem Eingreifen bestimmt nicht nur Abrahams Leben, sondern auch unseren Weg als Christen. Sarah und Hagar als geistliche Bilder, Gnade versus Gesetz. Paulus legt die Geschichte Abrahams wie ein Bild aus, um zwei unterschiedliche göttliche Wirklichkeiten zu enthüllen. Es heißt, dies hat einen bildlichen Sinn, denn diese bedeuten zwei Bündnisse, eines vom Berg Sinai, das in die Sklaverei hineingebiert, das ist Hagar. Die Gegenüberstellung von Sarah und Hagar ist keine bloße historische Parallele, sondern eine theologische Linse. Sarah steht für die Verheißung, die aus Gottes Initiative erwächst. Hagar steht für das System, das aus menschlicher Anstrengung und Gesetzlichkeit geboren wird. Sarah, die Freie, verkörpert den Verheißungsbund. Gottes Verheißungsbund mit Abraham war ein Bund der Gnade, er war Gottes Werk, nicht Abrahams. Aus dieser Beobachtung folgt die Deutung, wer sich auf Sarah stützt, lebt aus der Gnade, aus dem freien Tun Gottes, wer sich auf Hagar stützt, baut auf Mittel, Methoden oder fromme Betriebsamkeit. Das Kind der Verheißung ist kein Produkt menschlicher Technik, sondern die Frucht der göttlichen Macht. So wird sichtbar, dass Gottes Wirtschaft auf Empfang und Vertrauen beruht und nicht auf dem Kalkül, durch eigenes Vermögen Frucht hervorzubringen. Dies hat einen bildlichen Sinn, denn diese bedeuten zwei Bündnisse, eines vom Berg Sinai, das in die Sklaverei hineingebiert, das ist Hagar. Die Betrachtung dieser beiden Frauen lädt dazu ein, die eigene Praxis unter das Licht der Verheißung zu stellen. Es ist ermutigend zu sehen, dass das Leben, das Gott schenken will, nicht von unserer Perfektion abhängt, sondern von seiner treuen Initiative. In der Gewissheit, dass Gottes Verheißung nicht von menschlichem Gelingen abhängt, kann ein ruhiges Loslassen und empfängliches Warten Einzug halten, ein Warten, das innerlich erneuert und zur wahren Frucht führt. Die Gefahr der Hagar-Strategien, selbstgemachte Gesetze und Werke. Hagar ist nicht nur eine Figur der Vergangenheit, Paulus identifiziert sie mit einem Leben unter Gesetz und äußeren Strukturen, das in Abhängigkeit und Sklaverei endet. Es heißt, denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Die Warnung richtet sich nicht gegen Ordnung per se, sondern gegen eine geistliche Gewohnheit, die Gottes Ort im Menschen durch menschliche Lösungen ersetzt. Wir alle sind Gesetzgeber und setzen uns eigene Gesetze. Ob wir sie einhalten oder nicht, macht für Gott keinen Unterschied, selbst unsere Erfolge zählen vor ihm nicht. Im Gemeindealltag zeigen sich Hagar-Strategien als Programme, Regeln und sichtbar messbare Erfolge, die ohne die innere Gegenwart Christi entstehen. Solche Früchte können agil und beeindruckend erscheinen und doch letztlich das Erbe der Verheißung verfehlen. Paulus, Bild mahnt, dass äußerliche Frucht ohne die Verheißung die Freiheit nicht bringt, die Christus als Erbe verheißen hat, das sichtbare Werk kann so zur Verhüllung der wahren geistlichen Lage werden. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Die Erkenntnis der Gefahr durch Hagar eröffnet zugleich Hoffnung, wer diese Mechanismen erkennt, kann innerlich neu ausrichten. Es ist tröstlich, dass Gottes Ziel nicht die Performance, sondern die bewohnte Gegenwart Christi ist. Diese Perspektive lädt dazu ein, Erfolge zu betrachten mit dem Blick des Glaubens, nicht um Leistung zu mindern, sondern um das Leben, das ewig Bestand hat, höher zu schätzen. Auf die Verheißung vertrauen, Christus als Same und Land. Die Verheißung wirkt nicht nur als ein fernes Versprechen, sondern als eine konkrete Lebensrealität, Christus als Same in uns und Christus als Land um uns her. Es heißt, dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesprochen und seinem Samen. Er sagt nicht, und den Samen, als über viele, sondern als über einen, und deinem Samen, der Christus ist. Dieses Wort richtet unseren Blick weg von vielen Methoden hin auf den einen Samen, durch den das Leben kommt. Was Gott in uns gewirkt hat, führt Christus als den Samen in uns ein. Dieser Same wird schließlich unser Land sein. Innerlich haben wir Christus als den Samen, durch den wir leben, äußerlich haben wir Christus als das Land, in dem wir leben. Wenn Christus als Same in den inneren Bereich des Menschen gelegt wird, entsteht ein inneres Leben, das anderes hervorbringt als die Frucht menschlicher Betriebsamkeit. Zugleich ist dieser Same dazu bestimmt, sich auszubreiten und ein Land zu formen, eine Gemeinschaft, in der die Gegenwart Christi sichtbar wird. Das Leben aus der Verheißung verlangt kein passives Abwarten, sondern ein geduldiges Ruhen in Gottes Gegenwart, so dass das, was innerlich ist, äußerlich als wahre, bleibende Frucht erscheint. Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesprochen und seinem Samen. Er sagt nicht, und den Samen, als über viele, sondern als über einen, und deinem Samen, der Christus ist. Das Jerusalem droben aber ist frei, das ist unsere Mutter. Die Gewissheit, dass Christus als Same in uns und als unser Land um uns wirkt, schenkt Zuversicht, Gottes Wirken vollendet, was er begonnen hat. Dieses Wissen ermutigt, innerlich Raum zu geben, statt mit eigenen Techniken das Ergebnis zu erzwingen. In diesem ruhigen Empfang wächst das Leben, das Menschen miteinander verbindet und Gottes ewigen Vorsatz verwirklicht. Herr, lehre uns, in deiner Gnade zu ruhen und nicht aus eigener Kraft Frucht erzwingen zu wollen. Befreie uns von selbstgemachten Gesetzen und gib uns das Vertrauen, dass du Christus in uns wirken wirst. Amen.